Dann begrüße ich Sie und euch ganz herzlich zum Zeitzeugengespräch unter dem Stichwort Wendejahre im Anschluss an den Film in den Straßen von Berlin. Wir sind Silke Eckert, das bin ich, und Eberhard Seidel hier neben mir. Wir sind beide im Vorstand der Stiftung Respekt und die Stiftung Respekt richtet dieses Gespräch heute Abend aus. Aber wir sind natürlich nicht die ZeitzeugInnen, sondern wir haben uns hier 7 spannende Gäste eingeladen, die die Wendezeit, über die jetzt im Film schon sehr viel erzählt wurde, nochmal aus ihrer ganz eigenen Perspektive beleuchten werden. Sie waren zum Fall der Mauer alle im unterschiedlichen Alter, haben auch an unterschiedlichen Orten in Deutschland gelebt, unterschiedliche Backgrounds, unterschiedliche Rollen in dieser Zeit eingenommen. Wir freuen uns, dass wir heute hier begrüßen dürfen Doris Akrab, Safdar China, Sonja Dengi, Sanem Kleff, Thomas Krüger, Manja Präkels und Rüdiger Rossig. Schon mal an dieser Stelle ein ganz herzliches Willkommen. Toll, dass ihr alle da seid.
Es gibt etwas, Sie sehen, das sind also unterschiedliche Menschen hier, auch unterschiedlichen Alters. Was Sie eint, also die Menschen hier auf dem Podium, ist, dass Sie die Wende 1989, 1990 und die Vorwendejahre bewusst erlebt haben, sich möglicherweise noch daran erinnern können. Und also alle eint, die damals übrigens im Alter von 15 bis 43 Jahre alt waren, zur Zeit dem Fall der Mauer, alle ein, dass sie in ihrem weiteren Leben und auch zu dieser Zeit in irgendeiner Form etwas getan haben und sich engagiert haben, eine Rolle gespielt haben bei dem Engagement gegen die völkische Offensive, die wir in dem Film gesehen haben. Und darum geht es eigentlich auch, also jetzt in der Diskussion vielleicht, also auch nochmal zu schauen, also wo waren die einzelnen Personen, an welchem Ort also unterwegs und auch aktiv, um vielleicht auch also hier nochmal aus dem Abend herauszugehen und also auch eine pluralistische Sichtweise, also auch der Reaktion darauf zu tun haben. Gangway war ja eine Reaktion auf die völkische Offensive, eine sehr wichtige Reaktion, und beispielsweise Safdar China, der hier sitzt, gehört zum Gründungsmitglied von Gangway, hat es also damals auch unterstützt, also um das vorweg zu sagen, aber ich würde jetzt nicht mit Safdar China anfangen wollen, sondern mit Doris Akrab, deshalb, weil Doris Akrab kommt aus Flörsheim. Sie war nicht in Berlin zur Wendezeit, sondern in Flörsheim, am weitesten tief im Westen, und zwar in der Nähe von Rüsselsheim, und hat dort als 15-jährige Teenager die Zeit, die wir hier im Film auch erlebt haben, erlebt. Aber wie?
Das weiß ich nicht mehr, weil... Ich war da, ich muss ziemlich genau 15 gewesen sein. Wir sehen dort Fotos, also das linke Foto, was man da sieht, da bin ich tatsächlich, es gibt sehr viele Lämmer und Schweine zu sehen, die da gegrillt werden, so macht man das auf dem Balkan. Und ich stehe da links hinter diesem Tier, hinter diesem Ton. Und ich habe, weil ich gebeten worden bin, wir sind alle gebeten worden, Fotos rauszusuchen aus der Wendejahreszeit. Und erst habe ich gesagt, habe ich nicht, keine Ahnung. Ich kann mir auch an nichts erinnern, was da war. Ich ging auf die Schule und dann habe ich aber diesen Fotokasten ausgepackt und hinten, früher klebten hinten auf den Fotos Aufkleber drauf, wo tatsächlich Monat und Jahr drauf standen. Und dieses Foto ist auch im August 89. So, also da war ich, das ist in Kroatien. Mein Vater stammt aus Jugoslawien. Ich hatte damals die jugoslawische Staatsbürgerschaft 1989 und ich ging ganz normal zur Schule in Westdeutschland, brauchte eine Aufenthaltsgenehmigung, brauchte eine Arbeitsgenehmigung. Sieht man mir nicht an, ist aber so. Und ich habe das selber nicht erlebt, habe aber also ein paar Jahre später als 1989 bin ich auf den Bauwagenplatz in Rüsselsheim gezogen, weil mit Eltern war schwierig und genervt und man wollte irgendwie wild sein und frei sein und keine Ahnung, zog ich auf den Bauwagenplatz, der an Weihnachten 1989 in Rüsselsheim besetzt wurde. Wir haben in dem Film ja vorhin auch, gab es ja auch so eine kleine Bauwagenszene, das war ja auch in Berlin später dann, viel später als in Rüsselsheim Trend für Jugendliche, für Rechte damals. In Rüsselsheim war die Gründung des Bauwagenplatzes tatsächlich nicht, kein Projekt, um jetzt zwingend und gezielt Jugendliche, die irgendwie auf der Straße Scheiße bauen, einzusammeln, sondern das war, Sie müssen sich vorstellen, Rüsselsheim in der Zeit, das war schwer hochpolitisch links, also man war zwischen Startbahnbewegungen, also die Bewegung, die versucht hat, den Ausbau des Frankfurter Flughafens zu verhindern, da gab es eine große, auch bürgerliche Bewegung dagegen, die sich in einzelnen Teilen radikalisierte, also die RAF-Ausläufer spielten damals auch eine Rolle und auch in der linken Szene in Rüsselsheim. Da waren wir jetzt, also ich viel zu jung, ich habe das alles nur, kenne das nur aus Erzählungen, aber 89 gründete sich eben diese, es gab ein Jugendzentrum, was so halb besetzt war, es gab ein besetztes Haus, das waren aber eben alles linke Projekte, die jetzt weniger Jugendarbeit waren, sondern eben soziale Fragen gestellt haben und eben mit diesen besetzten Orten soziale Fragen gestellt haben. Also so Leute wie mich dann aufgenommen haben, die kein Geld hatten, mit den Eltern Probleme hatten und dann hat man eben auf dem Bauwagen gewohnt. Und was ich erzählen kann, das ist jetzt wirklich nicht Wendezeit, aber ist in diesem Bauwagenplatz, den gibt es noch heute übrigens, einer der letzten, die aus der Zeit in der Republik noch bestehen, immer ein hochpolitischer Platz und wir haben das auch im Film gesehen, in der Zeit in den 80ern verstärken sich ja oder radikalisiert sich so diese Fußball-Hool-Szene. Auch in Frankfurt gab es das berühmte Presswerk, das waren wirklich Nazis, die versucht haben und auch geschafft haben, die Eintracht Frankfurt-Fans auf ihre Seite zu ziehen. Mit denen hatten wir schon zu tun, insofern, dass die immer wieder mal, wenn die Bock haben, am Wochenende kamen die halt nach Rüsselsheim nachts und haben, es gab so 2, 3 linke Zentren, es gab natürlich Spielos, heute gibt es Shisha-Bars, damals war es die Spielo, also so ein Ort, wo türkische, arabische, jugoslawische Jungs, vor allem Jungs, rumhingen. Die sind dann da gezielt an diese Orte und haben halt Stress gemacht und auf dem Bauwagenplatz kamen sie mit Baseballschlägern immer mal an nachts, sodass wir uns bewaffnen mussten, weil die Polizei nicht so richtig einsah, uns zu verteidigen, weil wir waren ja illegal. Und ausgerechnet ich war damals die jüngste, kleinste, unerfahrenste, völlig doofes Mädchen. Ich hatte aber den Bauwagen, der als erstes sozusagen an dem Platz stand, wenn man den betreten hat. Und dann wurde mir von einem alten griechischen Atheisten und Anarchisten eine Knarre in die Hand gedrückt, also eine echte, also hier gibt es bestimmt Leute, die wissen, wie das aussieht, so ein Ding, sehr schwer und so. Und der sagte, das brauchst du, weil wenn die Nazis kommen, bist du halt die Erste, die sie halt kriegen. So, ach, das hat man mir vorher nicht gesagt, als ich hier eingezogen bin. Dann bin ich mit diesem Alt, der war damals wahrscheinlich 30, aber für uns war das natürlich alt, mit dem dann rausgezogen aufs Feld, da irgendwo an Main, unten in die Mainwiesen. Und dann haben wir da Schießtraining gemacht mit dieser Knarre. Und die, also ich habe dann diese schwere Knarre, die habe ich noch heute, die steckt bei mir heute zwischen Karl-Marx-Kapitalband 1 und 2, da steckt die so drin. Habe sie nie benutzt. Mit der schlief ich halt die lag halt neben meinem Kopfkissen in dem Bauwagen für den Fall, dass ein Nazi vorbeikommt. Hätte ich also schießen sollen. Habe ich nie getan. Vielleicht mal so weit.
Vielleicht, ja, vielen Dank, Doris, also für den Einblick in die jugendliche Lebenswelt, also in Flörsheim.
Rüsselsheim war das. Das war Rüsselsheim.
Und ich glaube, es zeigt auch nochmal, also wie knapp ja auch in dieser Zeit, das hat man ja auch im Film gesehen, durchaus also die Frage der Bewaffnung war, ne, zu diesem Zeitpunkt, also in der Stimmung.
Ja, von mir auch vielen Dank auf jeden Fall für diese Schilderung. Wir würden jetzt einmal weitergehen zu Manja Prekels. Du warst nämlich genauso alt wie Doris, du bist immer noch genauso alt, aber dann eben auch zur Wendezeit, 15 Jahre alt. Kommst auch nicht aus Berlin, der Film hat sich ja sehr auf Berlin zentriert, sondern aus Zedenik, einer Kleinstadt in Brandenburg. Du bist heute Journalistin, Sängerin und Autorin und hast in deinem 2017 erschienenen Roman, Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, ja auch das Aufwachsen in dem ländlichen Brandenburg wirklich sehr eindrücklich beschrieben und insbesondere auch dass die erstarkende Neonazi-Szene. Oh ja, Bilder haben wir auch. Wir haben jetzt ein bisschen was von aus dem Westen quasi gehört. Wie war es für dich? Hast du ähnliche Eindrücke aus Zedenik mitgenommen von der Wendezeit oder war das fundamental anders?
Ja, 89 war fundamental anders. Ich habe 89, da war ich im März, war ich noch 14, hatte ich meine Jugendweihe. Also es war, Feier, dieses Einschwören auf den sozialistischen Staat fand statt unter so einem Banner 40 Jahre DDR. Und niemand hat vermutet, also jedenfalls nicht niemand in meinem Umfeld, dass demnächst die Mauer fällt oder sowas. Ich war super angepasst, unglücklich, aber angepasst, vielleicht gerade darum. Meine Mutter war so überzeugte Sozialistin, war Pionierleiterin. Und also ließ nichts kommen auf diesen Staat, bis zuletzt nicht. Und mein Vater war schwer krank, also die Situation zu Hause war auch eher dramatisch. Aber es gab keinen Bauwagen, wo ich hätte hinziehen können, blöderweise. Ja, die Fotos, die man sieht, das ist dann schon 90. Mein Vater, mit dem ich da gerade Schnaps trinke, also es wurde viel getrunken. Unmittelbar vor Mauerfall und danach eigentlich auch nicht weniger. Also ich war tatsächlich eine ganz angepasstes Mädchen, so ganz klassisch, so hab alles richtig gemacht. Das war aber auch mein Vater, der hier ganz fröhlich aussieht. Das war er nach zwei Schnäpsen, aber ansonsten ein sehr harter Mann. Also ich wurde sehr hart erzogen, ja, und die Mutter, die überzeugte Sozialistin. Also ich musste, wenn ich mit dem Zeugnis nach Hause kam und da war eine 2 drauf, dann hatte ich erstmal 2 Wochen Stubenarrest. Und ich durfte nirgendwo hingehen, außer in die Bibliothek. Immerhin, ja, also ein guter Ort. Merkwürdige Art, einen an Bücher zu bringen, aber hat funktioniert in meinem Fall. Also 89 war ich ein ganz, also ein unglückliches Mädchen. Und als dann die Mauer fiel, war das einerseits unglaublich euphorisierend, großartig. Also was jetzt, wow, jetzt passiert endlich mal was. Es kommt mal Schwung in die Sache rein. Und andererseits hat man aber sofort die existenziellen Ängste der Menschen um sich herum gespürt. Meine Mutter hat schwere Depressionen, würde man heute sagen, bekommen, hat monatelang das Bett nicht verlassen können. Und mein Vater war schwer krank und also es war alles, also ich habe keine so guten Erinnerungen. 89 ist ein bitteres Jahr eigentlich. Und ich glaube, an meinem 15. Geburtstag, am 21. Dezember 1989, hat man die Ceausescus doch so vor die Kamera geführt in ihren Mänteln, so diese Bilder. Also es war eher so, wow, also es war so Gewalt, jetzt passiert was ganz, ganz Krasses. Und ich konnte das überhaupt nicht zuordnen. Also ich war radikal desorientiert 1989, habe mich dann aber zu 90 hin gefangen. Dann sind wir nach West-Berlin gefahren, wir hatten die ersten Popkonzerte. Und man hat so die Freiheit genießen können. Die Eltern hatten überhaupt keinen Blick mehr drauf, ist ja alles zerfallen. Im Prinzip waren die mit sich beschäftigt und wir waren plötzlich frei. Und diese Freiheit habe ich auch schamlos ausgenutzt. Es wurden plötzlich keine Fehlzeiten mehr im Unterricht. Also man konnte machen, was man wollte. Wir waren öfter in West-Berlin, auf den Straßen West-Berlins, weil wir da viel mehr lernten über das Leben und die Welt als in der Schule, wo schwer desorientierte Lehrer gar nicht wussten, was sie uns unterrichten sollten. Und tatsächlich ist dann, also mein Abitur, ich habe tatsächlich noch ein Ostabitur, aber ich glaube, ich habe 1,5 Jahre keinen Unterricht gehabt. Also es ist dann einfach nichts passiert, was für die einen positiv ausgegangen ist, für die anderen nicht so. Aber ich hatte ein großes Glück, denn 1990, ich habe Abitur machen können, 1990, die meisten meiner Mitschüler sind einfach direkt in die Arbeitslosigkeit entlassen worden. Also mit der Wiedervereinigung, die soziale Katastrophe hat diese Stadt in voller Wucht ergriffen und 70% der Frauen des Ortes waren arbeitslos, Anfang 91. Also was für eine Zahl. Jede Familie war betroffen. Und ich konnte, dadurch, dass ich Abitur machen konnte, hatte ich noch 2 Jahre länger Zeit und habe erlebt, wie eigentlich alle Mitschülerinnen und Mitschüler weggegangen sind, sofort, in den Westen, in die Welt und dagegen den Rücken zukehrten. Was dann wiederum brutal war, als die ersten rassistischen und fremdenfeindlichen Ausfälle passierten, die eigentlich direkt aus meiner Klasse herausbrachen. Also aus ehemalige Mitschüler oder Mitschüler, die eben noch neben mir saßen. Ich erinnere mich an einen Vorfall. Im Frühjahr 90 wurde ein angolanischer Vertragsarbeiter in der Stadt so schlimm niedergestochen, dass er wochenlang um sein Leben kämpfte. Er hat zum Glück überlebt, der Mann. Und das war ein Mitschüler von mir, der das gemacht hat. Und so ging das los. Also man war mittendrin.
Ja, vielen Dank, Manja. Wir kommen sicherlich nochmal auf euch dann zurück. Aber ich würde jetzt mal überleiten wollen zu dem nächsten damals noch Jugendlichen, und zwar zu Rüdiger Rossig. Also Rüdiger Rossig war ein bisschen älter als die beiden zur Zeit der Wende. Rüdiger Rossig war schon 22. Und Rüdiger Rossig habe ich kennengelernt als Interviewpartner, als einer der Interviewpartner für das Buch, das ich mit Klaus Varin geschrieben habe, Krieg in den Städten, der die Wendezeit und all dieses, was wir im Film gesehen haben, auch behandelt hat. Rüdiger, du kamst 1990 aus Mannheim, also nach Berlin, also nach der Öffnung der Mauer bist du nach Berlin gekommen aus dem Westen. Und also ich kenne ja dein Wirken, also Rüdiger ist heute Journalist, arbeitet beim nicht WDR, sondern Deutschen Welle, also für die Redaktion, also für den Balkan. Und Rüdiger ist eigentlich sowas wie ein Sozialarbeiter. Er würde sich selber nicht so sehen. Und zwar ein Straßensozialarbeiter. Er hat also gleich ein Haus mitbesetzt in der Dungerstraße 1990. Meine Frage ist an dich, war das eine Kolonisation oder war das also irgendwie also eine kulturelle Aneignung also des Hauses? Aber du hast ja dort einiges gemacht. Du hast als Scharpskin gelebt im Osten. Du hast, bist Musiker auch, hast in der Ska-Band gespielt, spielst immer noch Blechreiz. Und vor allem in diesem Haus, in dem ich dich öfters besucht habe, sind ja ganz viele Menschen, die aus dem Bürgerkrieg in Jugoslawien, also aus dem ehemaligen Jugoslawien, gekommen, ein- und ausgegangen. Ihr habt Titos Fest zum Fest der Jugend gefeiert. Also, und ihr habt dann vor allem auch viele Kriegsdienstverweigerer aufgenommen. Ist das Sozialarbeit gewesen?
Also ich würde es eher als solidarische Praxis beschreiben, also heute, aber damals hatte ich ja noch nicht studiert und kannte den Ausdruck folglich auch noch nicht. Also damals ging es eigentlich in erster Linie darum, also und deshalb ist es weder eine Kolonisation noch sonst irgendwas, wir brauchten einfach billigen Wohnraum und der war da. Im Nachhinein muss man auch sagen, dass unser Haus, also die Dunkerstraße 1415, ohne die Instandbesetzung heute gar nicht mehr stehen würde, weil das Dach war kaputt. Und das Haus wäre schlicht und ergreifend eingeregnet, kaputt gegangen, man hätte es abreißen müssen. Also das ist tatsächlich durch die Besetzung gerettet worden. Die Situation der Hausbesetzer in Ostberlin war ja, wenn du aus dem Westen kamst, total merkwürdig. Weil im Westen war ja ein Hausbesetzen ein illegaler Akt. Die DDR hatte es nie auf die Reihe gekriegt, genügend Wohnraum für die Studenten, die jedes Jahr in Leipzig, Dresden, Berlin und so weiter sich eingeschrieben haben, zu organisieren und musste deshalb eigentlich Hausbesetzungen dulden. Also ich bin später... Ich habe das Glück gehabt, gleich im Frühjahr 1990 mit der Ostberliner Band Michele Baresi zusammen auf eine dreiwöchige Tour durch die DDR zu gehen. Das war die erste selbstorganisierte Tournee. Ebi Fischl von Inselkonzerte hat das damals gemacht, die erste unabhängige Konzertagentur der DDR überhaupt. Und wir waren also in Hinterhofwohnungen in Dresden. Man hätte nicht gedacht, dass in dem Haus jemand lebt, aber so im vierten Stock bist du dann in eine Wohnung reingegangen, die war Neubau innen. Da hatte halt jemand Verwandtschaft im Westen und war Handwerker. Und ist dann irgendwann auch in den Westen gegangen. Das ist eigentlich eher der Hintergrund. Und was die Kriegsflüchtlinge angeht, die ja ab 91 dann verstärkt 92 massiv auftauchten. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Abstammungsjugoslawe, ich bin Gelernter. Also ich bin da 1995 auf einer Punktournee hängen geblieben und habe mich nie wieder aus diesem Land befreien können. Es kamen also alle möglichen Leute, die ganz bestimmt nicht für Serbien und Kroatien oder sonst irgendwen in den Krieg ziehen wollten, sondern nur weg. Und in den besetzten Häusern in Ostberlin, genau da hatte ich angefangen. Wir hatten Mietverträge. Also zuerst kam, was weiß ich, die Besetzung ist irgendwann im Januar 1990. Im März kam ein Brief, wir müssen sofort ausziehen. Dann kam jemand von der Volkspolizei vorbei, sehr vorsichtig, ausgesprochen nett und auch eher zurückhaltend. Also wir sahen ganz schlimm aus und die waren schwer verunsichert. Und sagte, wir müssten jetzt sofort ausziehen. Und als nächstes kam ein Mietvertrag der kommunalen Wohnungsverwaltung über 18,50 Mark Ost. Für eine 60 Quadratmeter Wohnung ohne Heizung, ohne Türen, ohne WC und ohne... Aber das konnte man ja alles einbauen. Also so, und in dieser Wohnung, 64 Quadratmeter, hatten wir innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, 12 Leute angemeldet. Es war auch gar kein Problem. Die Leute brauchten Adressen, um sich irgendwie legalisieren zu können hier, ne? Und einige brauchten auch wirklich mal einen Raum außerhalb von einem Flüchtlingsheim, um unterzukommen. Insofern, nee, es ist bestimmt Sozialarbeit im bourdieuschen Sinne, also Sozialarbeit als Straßenkampf, ne? Aber wir haben das nie so gesehen. Es ging wirklich darum, du triffst jemanden, der braucht irgendeine Unterstützungsleistung und irgendwie organisierst du das dann, ne?
Ja, vielen Dank. Vielleicht noch ein Wort.
Kann ich was hinzufügen? Ist es tatsächlich so, dass wenn man auf dem Balkan, wir sagen mal Balkan, also im Raum, im geografischen Raum des ehemaligen, der ehemaligen Sozialistischen Föderation Jugoslawiens, wenn man da irgendwo hingeht, trifft, also sagen wir mal in der Kulturszene, in dem weitesten Feld, und trifft jemanden, der dann irgendwie erfährt, man wohne gelegentlich in Berlin, kennst du Rüdiger? Rüdiger Rossig? Alle auf dem Balkan kennen Rüdiger Rossig.
Danke. Ich habe es geschafft, mir eine gewisse Bekanntheit zu erarbeiten. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr der einzige Slobodan Milosevic in einem bayerischen Dorf seid, ist genauso. Vielleicht noch ein Wort zu Sharp. Das sieht man, ach, das ist auf dem Bild gar nicht drauf. Tatsächlich hatte ich bereits da in Westdeutschland, wo ich eigentlich herkomme, aus der Gegend von Mannheim in den 80er Jahren massive Probleme erlebt mit rechtsextremen Jugendkulturen. Damals ist bei uns der erste SV Waldhof in die erste Liga gekommen und der Trainer dieses Vereins, der Herr Schlappner, hatte vorher bereits für die NPD kandidiert, der war also klar gelabelt und es gab ein Umfeld von denen, die hießen, bei euch hießen sie, glaube ich, nee, Waldhof Haie. Wie hießen die bei Hertha? Frösche. Ja. Bei uns hießen die Waldhofhaie und ich glaube, an dem Tag, nachdem die in der ersten Liga waren, tauchten die ersten bei uns an der Straßenbahnhaltestelle auf. Was völlig Neues, kurzgeschorene Haare, Koteletten trugen Skinheads damals noch nicht, das war älter. Die ersten Bomberjacken, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein und dann ging das los. Und ähnlich wie in dem Film ja auch vorkam, ich glaube in Baden-Württemberg bei den letzten Kommunalwahlen vor dem Fall der Mauer, waren die plötzlich bei 12%, korrigiert mich, also beunruhigend. Übrigens in einer Region, die keinerlei sozialen Probleme kennt, außer in Randgebieten, wo eher die zu hohe Besteuerung des Drittwagens zu Revolutionen führen kann. Also auch der Sommerurlaub nach Italien eingepreist ist. Eine Gegenreaktion darauf war in den frühen 90ern die Gründung von Skinheads gegen rassische Vorurteile, Sharp. Und das haben wir mit der Band extrem betrieben und wir haben Konzerte gespielt. Ich kann mich erinnern, wir haben 90, Spätjahr, 91 früher in Rostock gespielt. Also genau in diesem Umfeld übrigens, ne, in der Hafengegend. Und wir hatten 50 Neonazi-Glatzen im Publikum und da ging ständig der Arm hoch. Und wir haben jedes Mal aufgehört zu spielen und haben die darauf aufmerksam gemacht, also wir spielen nicht von Neonazis. Wir können euch hier rausschmeißen, ihr könnt hier anwesend sein, aber wir wollen eure Symbole nicht sehen. Und hatten natürlich eigentlich die Gitarre am Hals, für den Fall, wenn die auf die Bühne wollen, dann kriegen sie den Gitarrenkorpus auf den Kopf. Die Szene ist, nach einem langen Kampf von vielen Bands, das waren bei Weitem nicht nur meine, sondern ganz viele, mittlerweile kann man sagen, die Ska- und Reggae- und Oi-Punk-Szene ist nazifrei, würde ich sagen. Hat sehr, sehr lange gedauert, war sehr viel Arbeit, aber es hat durchaus geklappt.
Vielen Dank, Rüdiger.
Ja, danke schön. Ich finde auch noch mal ganz wichtig, noch mal zu realisieren, dass die Nazis nicht mit dem Osten kamen. Das ist ja immer ganz so ein bisschen das Bild, das man auch heute noch hat, dass auch die AfD ist nur im Osten, ist keinesfalls so. Die waren schon vorher da, die waren auch im Westen stark und das ist ja auch leider immer noch so. Deswegen finde ich das eine sehr, sehr wichtige Geschichte nochmal als Ergänzung. Wir gehen jetzt aber wieder zurück nach Berlin zu Sonja Dengi. Du hast in den Wendejahren im Wedding nahe der Mauer gewohnt. Du warst etwas jünger als Rüdiger, als die Mauer fiel. Du warst damals 19 Jahre alt und du hast dich als Jugendliche in der Gruppe Mosaik engagiert. Eine Jugendgruppe, die... oh Gott.
Es gibt auch ein Foto.
Es gibt ein Foto, natürlich. Genau, du warst in der Jugendgruppe Mosaik und im Gegensatz zu den Gangs, die wir jetzt auch in dem Film in den Straßen von Berlin gesehen haben, wart ihr eine Jugendgruppe, die sich ganz anders organisiert habt. Ihr habt Theater gemacht, ihr habt geschrieben, Literatur geschaffen. Was hat für dich diese Gruppe ausgemacht? Warum musste die eigentlich gegründet werden?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich war nicht eine der GründungsmitgliederInnen. Ich bin relativ schnell nach der Gründung dazugekommen, zufällig über einen Mitschüler, weil ich geschrieben habe. Wir haben uns über Literatur unterhalten und er hat gesagt, Mensch, du schreibst Gedichte, ich bin in einer Literaturgruppe, möchtest du da nicht mal mitkommen? Das war eine MigrantInnen-Selbstorganisation, also es war das erste Mal, wo eben nicht, oder auch entgegengesetzt dem, dass Sozialarbeiter ja vom Senat sozusagen ins Leben gerufen wurden, selbst organisiert haben. Und ja, da war ich von den Anfängen an dabei in der Literaturgruppe. Wir haben da tolle Projekte gehabt. Wir wurden natürlich vom Senat finanziert. Diese Möglichkeit war auch wichtig, um einfach die Räumlichkeiten zu haben, um auch Material zu haben. Wir waren zuerst in der Lindenstraße, da hatten wir etwas ranzigere Räumlichkeiten und dann konnten wir umziehen in die Oranienstraße, in die Ora 36, da hatten wir, das war alles neu renoviert und das waren tolle Räumlichkeiten, in denen wir uns sozusagen um den Bauwagen nicht kümmern mussten, sondern wir konnten da quasi uns über Literatur, Theater, was gab es noch, Tanz, Malerei austauschen. Das war 88. 89 war ich 19, da hatte ich gerade Abitur gemacht und ich hatte ein sehr positives Verhältnis zur DDR. Also ich bin in Berlin aufgewachsen, meine Eltern waren romantische Linke, die das toll fanden, wenn wir von den 5 Fernsehprogrammen, die wir hatten, die letzten 2, also DDR 1 und DDR 2, uns angeschaut haben, weil da ging es einfach züchtiger zu. Und also ich kenne auch die Schauspieler, ich habe auch eine Verbindung zu tschechischen Märchenfilmen. Also das war so meine Kindheit, meine Jugend sozusagen. Da war nicht Denver, da war nicht Dallas, diese Welt, die irgendwie kein gutes Vorbild ist. Das war, der DDR-Fernsehen war steriler, wobei DDR 2 noch ein bisschen besser war als DDR 1, weil das war russisch. Und da gab es viel mehr russische, das war steriler für meine Eltern. Also da waren halt so, sowjetische Filme und da ging es viel um den Zweiten Weltkrieg und so. Das war mein positives Erleben und wir hatten auch jedes Wochenende mehr oder weniger waren unsere Ausflüge an die Mauer. Also wir sind zur Bernauer Straße, sind einmal kurz rübergeschaut und fanden das alles so schön aufgeräumt da und dann kamen wir zurück in das schlimme West-Berlin, wo irgendwie lauter Nazi-Omis uns irgendwie in der U-Bahn nicht dulden wollten, wo irgendwelche Nazi-Kinder uns vom Spielplatz vertrieben haben. So, insofern war das positiv, aber das Erwachen war sehr, sehr schnell. Das fing tatsächlich irgendwie, ich glaube, einige Monate nach dem Fall. Ach so, noch eine Anekdote vielleicht, wenn wir schon bei Anekdoten sind. Mein Vater hat tütenweise Gemüse, Obst gekauft für die Ostberliner, die nach Ostberlin kamen, weil er sagte, die haben doch nichts. Ja? Das hatte er irgendwie geschnallt. Oh, das war doch nicht alles so in Hülle und Fülle. Und das war so eine Freude. Also wir haben uns mitgefreut, dass diese Mauer endlich weg ist. Und ganz schnell wurde das aber so, dass alle sich diese Mauer doch wieder zurückgewünscht haben, weil die ersten U-Bahn-Fahrten mit Menschen aus Ost-Berlin dann auch mit rassistischen Sprüchen gespickt waren. Und da kam das Unbehagen. So, das waren, ja.
Bist du denn in den Osten gefahren auch? Oder hast du es dir angeschaut, wie es dort aussieht? Oder waren das dann die Eindrücke aus West-Berlin?
Also nicht gleich nach dem Fall der Mauer. Oder doch? Ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß, dass ich irgendwann im Studium in so einem besetzten Haus war im Prenzlauer Berg. Und da habe ich wirklich immer geguckt, wer ist vor mir, wer ist hinter mir. Sind da vielleicht Nazis irgendwie? Und also das Unbehagen war auf jeden Fall da. Und da waren auch diese Ängste da. Also diese Bilder, das hat eine Atmosphäre geschaffen natürlich bei uns.
Vielleicht eine kleine Nachfrage. Also wir haben ja den Film gesehen, also mit den Gangs and Fighters, ja, und ja, Six ja. Boys und so weiter. Ihr wart ja anders drauf als in der Literaturgruppe, sage ich mal.
Ja.
Aber was haben die für dich für eine Bedeutung gehabt?
Also ich bin ja im Wedding aufgewachsen und im Wedding waren die Black Panthers und den einen oder anderen kannte man, auch den Bruder oder die Schwester. Ich hatte nie mit denen natürlich zu tun, aber das hatte ich, glaube ich, dir auch im Vorgespräch gesagt. Es war natürlich, nachdem so die ersten Gewalttaten und Menschen irgendwie angegriffen wurden und auch zu Tode kamen. Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Diese rechte Szene war ja auch vorher schon da, also diese Rechten. Ne? Die Republikaner waren ja vor dem Fall der Mauer im Berliner Senat. Also insofern war da schon so eine Atmosphäre. Und als also ich bin so ein Kind, wie viele in meiner Generation, wir sind auch mit dem Holocaust aufgewachsen. Der Krieg war noch nicht so lange her. Wir kannten diese Filme, wir hatten die Dokumentarfilme gesehen und da war immer ständig diese Angst. Und diese Gangs haben uns, obwohl wir mit denen nichts zu tun hatten, natürlich so ein Gefühl von Empowerment, würde man das jetzt nennen, aber ein Gefühl von Sicherheit. Ja? Wir sind nicht ausgeliefert. Also insofern war auch diesen Jungs gegenüber, mit denen ich ja nichts anfangen konnte, mit denen ich auch nichts zu tun hatte, aber es war irgendwie so ein beruhigendes Gefühl, dass es da irgendwie Leute gibt, die sich wehren.
Ja, vielen Dank. Vielleicht erstmal soweit. Also ich würde jetzt ganz gerne zu Safdar Jinnah kommen. Also ich hatte schon gesagt, Safdar Jinnah ist Gründungsmitglied von Gangway e.V., aber Safdar ist also viel, viel mehr. Also er ist Gewerkschaftsaktivist, wenn man heute sagt man immer Aktivist. Er war also Gewerkschaftler, hat sich in der Gewerkschaft engagiert, hat dort also bei der erste Vorsitzende der GEW in Berlin, also nicht deutscher Vorsitzende der GEW in Berlin. Er hat den Bundesausschuss für multikulturelle Angelegenheiten in der GEW gegründet. Er hat also ein Leben lang sich dafür engagiert, dass die Schule in Deutschland für alle zu einer Schule für in Deutschland lebende Kinder wird. Und hat zum Zeitpunkt der Maueröffnung in der Schülerhilfe in Neukölln gearbeitet. Hat unter anderem auch den türkischen Gemeinde in Deutschland mitgegründet, den türkischen Bund Berlin-Brandenburg. Also es würde jetzt die Zeit sprengen, alles aufzuzählen, Safdar. Aber für mich ist doch also interessant, einfach mal zu hören, wie war für dich, also du bist auch Linker, Sonja hat ja ein bisschen erzählt, wie der Vater das gesehen hat mit der DDR und so weiter. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber wie war für dich die Maueröffnung und dann daraus folgend diese völkische Offensive? Was hat das verändert?
Ich war ja damals zuerst stellvertretender Vorsitzender, dann Vorsitzender der GEW. Aus der Sicht, Zeit kenne ich auch Herrn Krüger, als er Senator war, haben wir ja einiges besprochen. Also ich habe eine Menge Erfahrungen, weil ich für die GEW, nicht alleine natürlich, aber mitorganisiert habe, dass in Ostberlin die Kolleginnen und Kollegen nach Möglichkeit GEW-Mitglied werden und nicht zum Deutschen Beamtenbund gehen. Und das Ähnliche auch in Brandenburg. Da gibt es natürlich eine Menge Anekdoten, aber zusammenfassend war dieses Vertrauen, dass im Westen alles gut ist. Das war wirklich, und da konntest du erzählen, was du willst. Das ist dieser Teil, da habe ich also wirklich auch sehr interessante Sachen, Leute kennengelernt. Und so vielleicht eine Sache nur, als wir mit der GUE und der Gewerkschaft Wissenschaft in Ostberlin gesprochen haben, haben wir gesagt, wir würden euch bitten, dass ihr Bezirksversammlungen macht mit euren Mitgliedern, ladet uns ein. Wir erzählen, wie gut die GEW ist und hoffen, dass die Mitglied werden. Und das war ein neuer Vorstand, also sozusagen nach der Wende gewählter Vorstand der GUE. Ach, sagen, das brauchen Sie nicht, das brauchen wir nicht. Wir geben euch die Mitgliedsausweise von unseren Mitgliedern, dann habt ihr sie alle bei euch. Da haben wir gesagt, sorry, das machen wir nicht. Aber die meisten sind dann doch zur GEW gekommen. Ich war dann auch, der DGB und der FDGB hatten auch so eine Runde, wie die Gewerkschaften zusammenkommen. Da war ich für die GEW. Das war wirklich peinlich. Also die anderen, muss ich sagen, vielleicht nicht alle, aber viele, sind mit den Kolleginnen und Kollegen der FDGB umgegangen, als ob sie so irgendwie jetzt in Kolonialzeiten herrschen und so. Und die anderen haben sich das auch bieten lassen, weil das war so die Atmosphäre, aber das waren keine guten Erinnerungen. Und letzter noch zu dieser Zeit, die Industrie in West-Berlin war ja eigentlich keine Industrie, da wurden ja nur Teile zusammengefügt, die aus Westdeutschland kamen und wieder rausgefahren. Die ist natürlich nach der Wende relativ schnell beendet worden und viele der Fabriken sind dann in die neuen Länder gezogen. Wenn es eine starke Gewerkschaft oder Betriebsrat gab, gab es eine Vereinbarung, dass die Beschäftigten in West-Berlin mit hinziehen können, aber natürlich zu Ostlöhnen jetzt diesmal. Da hatte ich mit der GEW aufgehört und war Leiter der Ausländerberatungsstelle des DGB. Und diese ganzen rassistischen Sachen hatten schon angefangen. Die Leute wussten nicht, soll ich jetzt mitziehen oder nicht. Und viele wussten, weil das ja alles ungelernte Leute waren, wenn ich in Berlin-West, also im neuen ganz Berlin, finde ich keinen Job mehr. Ich bin also auf Arbeitslosigkeit dann verdonnert. Aber sie hatten natürlich Angst und wollten dann immer von mir einen Rat, was ich natürlich nicht geben konnte, auch nicht wollte. Ich habe gesagt, Leute, ihr müsst das selber entscheiden. Es passiert nicht jede Minute was, aber es passiert sehr viel an Rassismus und an Gewalt. Ihr müsst das entscheiden. Und ich weiß, wie gesagt, von vielen, die dann wissen, dass sie jetzt arbeitslos bleiben bis zum Lebensende sozusagen, in Berlin geblieben sind. Das war natürlich auch relativ traurige Zeit. Letzter Punkt, als mit in den Diskussionen mit den Kolleginnen und Kollegen in den Ostgewerkschaften. Es gab einige, die das sehr kritisch gesehen haben, die auch zugegeben haben, dass in der DDR natürlich Neonazis massiv organisiert waren, aber da es im Sozialismus sowas nicht gibt, wurde das immer als Kriminelle und so aufgetan. Ich weiß jetzt seinen Nachnamen nicht, aber du bestimmt, der Bernd hat ja ein paar Bücher darüber. Bernd Wagner, also der hat das ja alles da getan. Aber es gab andere, die sagten, das ist alles von Westdeutschland importiert. Habe ich gesagt, also Leute, sorry, ihr habt also 40 Jahre lang gewartet, dass irgendwelche Faschos aus Westdeutschland kommen und euch zu Neonazis machen. Hört mal bitte damit auf, damit wir mal wirklich gucken, was wir dagegen machen können. Punkt.
Ja, vielen Dank, Ms. Hafter. Ich übergebe. Wir müssen das Bild wechseln. Also man beachte dieses eine Bild hier. Also das ist hier Frau Kleff auf dem Bild, das ist Hafter und bin ich in jungen Jahren.
Wir gehen trotzdem weiter. Susanne Kleff neben mir.
Du warst ja auch jung, sehe ich gerade.
Du warst jung und du warst auch gewerkschaftlich organisiert. In den 80er Jahren warst du Lehrerin, Gewerkschafterin und hast dich gegen institutionelle und rechtliche Diskriminierung von MigrantInnen engagiert. Du bist jetzt seit dem Jahr 2000 Direktorin von Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Wenn du zurückschaust auf den Fall der Mauer, welche Auswirkungen hatte dieses Ereignis damals auf deine Arbeit und gab es da irgendwie Rückschläge oder hat die Wende es eher nach vorn gebracht?
Tja, also hat es Einflüsse auf meine Arbeit? Das, was ich heute mache, ist ein unmittelbares Ergebnis all dessen, was damals in den 80er, 90er Jahren Realität war und von dem sich vieles ja bis heute durchzieht. Aber die Erlebnisse gerade in den 80ern, Ende der 80er, Anfang 90er, waren wirklich krass, um es mal so zu sagen. Auch der Film hat mich jetzt so ein bisschen in die Zeit wieder zurückgebeamt und ich muss sagen, nichts war lustig. Es war keine schöne Zeit aus meiner Perspektive und aus der Perspektive meiner Schülerinnen und Schüler. Denn die Jugendlichen, die wir hier gesehen haben, die haben wir am Nachmittag gesehen, wenn sie dann irgendwie in die Fänge der Sozialarbeit geraten sind. Am Vormittag waren die ja in der Regel bei uns in der Schule, die waren ja nicht irgendwo abstrakt weg. Und für diese Jugendlichen war das überhaupt keine lustige Zeit. Schon vor dem Fall der Mauer nicht. Für uns migrantische Bevölkerung in West-Berlin war die Zeit eine ziemlich stressige Zeit. Gut war nur, dass das West-Berlin hübsch, nett und süß war. Aber ansonsten, der migrantische Status war wirklich nur zum Nachteil. Es gab nicht nur in Anführungsstrichen die ganzen rechten Klicken, wir reden über die Republikaner, aber wir hatten ja auch die Wehrsportgruppe Hoffmann, die eine Wehrsportgruppe war. Das Wort Sport ist ja wohl ein Hohn, die tatsächlich bewaffnet zum Beispiel das Ausländerkomitee, in dem ich aktiv war. Das war nicht rechts oder links, da waren Leute, die später alle in die Wissenschaft gegangen sind und auch ein Herr Tschinner war damals dabei. Also wir wurden angegriffen, Molotow-Cocktails wurden in solche Einrichtungen geworfen. Es war nichts entspannt. Vor allem war die Staatspolitik ganz schön rassistisch. Das Ausländerrecht, wir hatten nicht nur Zuzugssperre, das hat der Kollege übrigens falsch gesagt, genau andersrum war es. Kreuzberg-Wedding-Tiergarten durften wir nicht hinziehen. Es gab eine Visumspflicht, wurde eingeführt für Kinder über 16. Das muss man sich mal vorstellen. Familien, ja, unter 16, also ne, sie durften nicht mehr ohne Visum einreisen. Also es war wirklich nur negativ. Dagegen gab es Widerstand. Es gab den Widerstand, der sich auch rund um die Grünen, damals nicht Grün, sondern Alternative Liste hier eben formierten, die verlangten, dass das Ausländerrecht verändert wird, das Aufenthaltsrecht verändert wird. Dann gab es noch so die Forderung, doppelte Staatsbürgerschaft. Also das ist nicht so unbedingt mein Ding, aber es hatte ja seine Begründung, warum man das forderte. Und es wurden Unterschriften gesammelt für all diese Forderungen. Und gerade als diese Forderung im Bereich des rechtlich-staatlichen Umgangs mit migrantischen Menschen ein Stück nach vorne sich zu bewegen schien, weil die Solidarität aus der Mehrheitsgesellschaft sich aus ihrer eigenen Angst vor ihren eigenen Nazis speiste, die nämlich immer stärker wurden, fiel die Mauer. Und ab da war erstmal für lange, lange Zeit Ruhe im Karton für Migrantinnen, absolut zur Seite geschoben. Das Thema Ausländerrecht, Aufenthalt, sonst was, alles zur Seite geschoben. Jetzt hieß es Deutsche zuerst, um es mal so krass zu sagen, und genau so was. Und die Reaktion der migrantischen Bevölkerung war, und das habe ich schon mehrfach auch öffentlich gesagt, im Nachhinein verblüfft und ärgerte es mich. Also kollektiv haben wir Migrantinnen verdammt empathisch reagiert. Die Hauptreaktion war, wow, guck mal, die Oma ist mit ihrem Enkel zusammen. Guck mal, das sind ja auch alles Familien und wie die sich freuen. Diese kalten, coolen Deutschen haben wir ja noch nie so ausgeflippt gesehen. Die haben wirklich ein Herz füreinander und guck mal, denen ging es ja auch nicht gut da drüben. Und das verstanden die Migrantinnen viel besser als die Westdeutschen, weil die kamen ja selbst aus Gesellschaften, in denen vieles knapp gewesen war. Die kannten ja diesen Traum von Westdeutschland, von ich will auch mal nach Paris. Da gab es so viele Parallelen mit der Ostbevölkerung, dass die Empathie sehr leicht fiel. Aber auf der politischen Ebene hat es das Weiterfordern erstmal blockiert. Man hat sich selbst blockiert, es hat das Ganze paralysiert, aber natürlich nicht nur aus emotionalen Gründen. Man hat auch eingesehen, im Moment kannst du keinen Blumentopf gewinnen in diesem Politikbereich. Niemand hört dir zu. Als ich hier nach Fotos geguckt habe, habe ich gesehen, dass wir vor dem Fall der Mauer unmittelbar in den Monaten davor Demonstrationen hier hatten und gleichen Lohn für gleiche Arbeit gefordert haben, nämlich für Kolleginnen, deren Abschlüsse außerhalb Deutschlands gemacht worden waren. Wir wurden nämlich nicht gleich bezahlt, obwohl wir in derselben Klasse gearbeitet haben wie die Kolleginnen, die hier ihren Abschluss gemacht haben. Und noch was will ich ansprechen, dieser 20. April ist so eine wichtige Zäsur gewesen. Also ich bin dem Film sehr dankbar, weil er diesen 20. April nochmal so in den Fokus gerückt hat, weil rund um die Angst, die hier entstand, und die sitzt so tief, dass sie bis heute nicht weg ist aus dem Gefühlsleben der migrantischen Familien. Und diese Angst, die dockte, das hast du gesagt, Sonja, eben, der Holocaust war so dicht am Gefühlsleben der migrantischen Menschen. Ist auch komisch, dass das von der Mehrheitsgesellschaft so gar nicht gesehen und verstanden wird. Also wir Migrantinnen haben uns in all diesen Phasen natürlich mit den Opfern des Holocaust identifiziert, emotional, haben auf die Mehrheitsgesellschaft mit der Brille geguckt, tun sie es etwa wieder, sind wir jetzt dran. Und dem widerspricht nicht, dass vielleicht dieselbe migrantische Familie selbst auch antisemitisch sein kann. Also erstens sind wir nicht alle Antisemiten, ne? Vielleicht kann man das auch mal registrieren, aber diese Assoziationen sind sehr lebhaft. Es hat dazu geführt, dass die Jugendlichen, hört sich immer lustig an, 36 Boys und so, es war nicht lustig, das war sehr hart. Und die hatten so eine Angst. Und so mancher ist ja auch, sagen wir mal, auf die schiefe Bahn geraten, hat den Weg nicht wieder zurückgefunden. Und die Loser waren dieser ganzen Entwicklung, waren die sowieso schon, sagen wir mal, nicht mit besonders guten Karten auf die Welt gekommen waren, die sowieso schon schlechte Startbedingungen gehabt hatten, denen hat es noch mal zugesetzt. Was wir, ne? Also die Gymnasiasten aus Charlottenburg haben wir ja hier nicht gesehen.
Ja,
ja, vielen Dank.
Dankeschön. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung für diejenigen, die vielleicht den Film nicht gesehen haben. Der 20. April 1989 war der Geburtstag von Adolf Hitler mit großen Nazi-Aufmärschen in Deutschland. Mir wäre das Datum Gott sei Dank nicht präsent gewesen.
Ja, vielen Dank. Also wir haben ja diesen Luxus, dass wir mit jedem Gesprächsteilnehmerin hier eine ganze Abend bestreiten könnten. Aber leider ist es begrenzt und wir kommen jetzt zu Thomas Krüger. Thomas Krüger ist nicht als Politiker und nicht als Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung geboren worden, sondern er war in Ostberlin in der Jugendarbeit tätig, wird er vielleicht also ein bisschen was erzählen, hat auch schon dort also durchaus mit rechten Jugendszenerien zu tun gehabt, war Theologe und was viele vergessen haben, er war auch mal Oberbürgermeister von Ostberlin, ich glaube für 12 Tage oder 13 Tage, also für den Übergang, dann aber auch Jugendsenator, also in der Wendezeit, also in Berlin. Und Thomas, also das ist auch das Interessante, du kommst aus der Zivilgesellschaft, bist dann in die Politik gegangen, um auch, also praktisch das, was wir gesehen haben, diese Prozesse, die jetzt auch beschrieben wurden, also von den Jugendlichen damals, also in eine Politik zu formieren, die genau das auch zum Ziel hat, was wir alle zum Ziel haben, die hier sitzen, nämlich gegen diese völkische Offensiven und Tendenzen auch vorzugehen. Bitte.
Ja, eigentlich sollte ich anfangen mit meiner Ausbildung zum Plast- und Elastfacharbeiter, weil in der Zeit in Fürstenwalde bei Pneumant habe ich was sozusagen erfahren, was meinen weiteren Lebenslauf und diese Haltung zur völkischen Bewegung geprägt hat. Ich bin damals als Lehrling mit einer Delegation der Reifenwerker zu den Genossen Reifenwerkern nach Poznan in Polen gefahren. Und während dieser Busfahrt haben sich halt die Betriebsgewerkschaftsleitung und die Parteileitung der SED hemmungslos besoffen und bei der Pinkelpause das Horst-Wessel-Lied gesungen, was mir nicht bekannt war. Und neben mir saß halt ein Gewerkschafter, der mir das erklärt hat und erzählt hat. Und ich war eigentlich sozusagen desillusioniert. Das ganze Thema der völkischen Bewegung hat die DDR von Anfang an unterminiert und durchzogen. Sie war immer präsent. Und es hat mich nicht gewundert, dass ich als Vikar in den späten 80er Jahren mit Micha Heinisch zum Beispiel in der offenen Jugendarbeit in Ost-Berlin, in der sozialdiakonischen Arbeit, weil es war alles unter dem Dach der Kirche, natürlich mit Skinheads zu tun hatte und auch mit Punks. Also ich war in Friedrichshain und habe Punks betreut und Essen gekocht für die Leute und bin zu Gerichtsverfahren mit. Und die Gerichte haben sozusagen, wenn der Pfarrer oder der Vikar dabei war, auch schon mal ein Auge zugedrückt. Das war, also hat man gesehen, was man in der offenen Jugendarbeit, in der Sozialarbeit, würde man heute sagen, leisten kann. Und was für Brücken man bauen kann, um Menschen nochmal eine Perspektive zu geben oder nicht sofort abbiegen zu lassen. Und das alles sozusagen gehörte zu dem Erfahrungsschatz, mit dem ich dann sozusagen Ende der 80er, Anfang der 90er ja, politisiert und in die Politik gekommen bin. 89 war für mich ein total bewegtes Jahr. Das fing eigentlich im Mai mit den Kommunalwahlen in der DDR an. wir haben kurzerhand beschlossen, in drei Ostberliner Bezirken mal nachzuzählen, ob das richtig läuft da mit den Ja und den Nein und den Enthaltungsstimmen, und hatten natürlich komplett andere Ergebnisse als die Partei- und Staatsführung, die dann eben 99,77% verkündet hatte. Und wir hatten halt im Prenzlauer Berg, sind wir mit den Punks von der Kirche von unten in die Wahllokale gegangen. Und tatsächlich haben wir drei Viertel der Wahllokale frequentieren können. Nicht alle Punks kamen mit den Wahlergebnissen zurück, weil die meisten sind in den Kneipen unterwegs hängen geblieben. Aber wir haben zwei Drittel auszählen können und das waren ganz andere Ergebnisse. Es war irgendwie, es lag bei 70-80% Zustimmung und es ist immer noch wäre ein grandioser Sieg gewesen. Aber es zeigte eigentlich, da sozusagen ist einfach viel mehr Nein da, als die Leute zugegeben haben. Und sozusagen von daher fällt mir es schwer, 89-90 als Wende zu bezeichnen. Das ist vielleicht aus der Perspektive des Westens sowas wie eine Wende. Aber für die Ostdeutschen war das eine Revolution. Eine friedliche Revolution, aber eine Revolution, die auch das Leben von den Füßen auf den Kopf gestellt hat. 75% der Leute haben in den frühen 90er Jahren ihren Job verloren, mussten nochmal auf die Schulbank, haben sozusagen bei den Arbeitsverträgen, die sie bekommen haben, die staatlichen Abschlüsse nicht anerkannt bekommen. Also eine wirklich tiefe Enttäuschung, mit der sie in die Demokratie hineingeboren sind. Und das darf man nie vergessen, wenn man diese ganzen Konfliktzuspitzungen sich nochmal vor Augen führt. Als ich dann sozusagen als Senator für Jugend unterwegs war, hatte ich natürlich sozusagen diese ganzen Herausforderungen auf dem Tisch und ich kann Salems Bemerkung voll unterschreiben. Eine der großen Probleme damals war, dass die Ausbildungsplätze von Jugendlichen mit Migrationshintergrund überhaupt nicht mehr besetzt werden konnten, weil wenn die Handwerker Ausbildungsplätze, subventionierte Ausbildungsplätze bereitgestellt haben, dann war das im Zweifel immer eher für die Schulabgänger aus Brandenburg oder aus Ostberlin. Und im Grunde genommen hat man sich hinten anstellen müssen. Und das war eine tiefe, demoralisierende Erfahrung, die die Leute gemacht haben. Und in der Jugendverwaltung haben wir damals diskutiert, was man machen kann, um diese Situation einigermaßen abzufangen. Das konnte man nicht sozusagen mit einer verordneten Politik machen, aber wir haben diese Warteschleifen aus purer Hoffnungslosigkeit, diese VZ11-Kurse und so weiter, das ist wirklich nicht gut gewesen, aber es war erstmal sozusagen ein Auffangen überhaupt von vielen Jugendlichen. Und dann sind wir mit Hausprojekten und mit vielen kleinen Projekten in den Bezirken, wo sich dann die Jugendämter gekümmert haben, eingestiegen, um das Gröbste abzufangen. Aber es war natürlich irgendwie gar nicht zu bewältigen. Angesichts des riesigen Drucks und der Transformation, die damals passiert ist, ist man in der politischen Arbeit eigentlich immer in der Nacheile gewesen und hat sozusagen aufgeräumt, was diese rapide Veränderung eigentlich für Schäden verursacht hat, über die die Leute sozusagen angesichts von scheinbar blühenden Landschaften überhaupt nicht mehr nachzudenken bereit waren. Und das sozusagen hat eigentlich unsere Arbeit tief geprägt. Und das Zweite war, dass mir eigentlich in meiner Zeit als Jugendsenator dieses Thema der Jugendkulturarbeit ein Schlüssel wurde. Das war wirklich, das fand ich in dem Film auch so super, dass das klar war, dass sozusagen Jugendkulturen einfach anders aufschließen, Unterschiede anders organisieren, andere Solidaritäten möglich werden. Und das, glaube ich, sozusagen hat Berlin wirklich in den 90er Jahren entscheidend verändert, dass aus dieser ideologisch determinierten Stadt eine internationale Megacity geworden ist. Jetzt nicht sozusagen wie Tokio oder Kairo in der sozusagen schieren Quantität, aber was die Qualitäten betrifft, hat Berlin alle Insignien einer Megacity sich in den 90er Jahren erarbeitet, über viele Mühen und mit vielen Schrammen und Wunden. Aber es ist sozusagen eine Zeit gewesen, die diese Stadt verändert hat und bestimmte Erfahrungen neu eingeschrieben und neu bewertet hat. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man aus dieser Perspektive das auch nochmal einordnet und zu beurteilen versucht.
Ja, vielen Dank, Thomas. Ich weiß, du musst um 20.30 Uhr gehen, also es ist 20.27 Uhr. Wir sind auch so gegen Ende der Podiumsdiskussion, was ja nicht eine Diskussion im klassischen Sinne war, mit Antwort und so weiter, sondern Erzählungen und also auch Stimmungsbilder, die Menschen, die auf dem Podium sind, mitgebracht haben. Ich habe aber trotzdem noch mal eine Frage zum Abschluss, also auch an jeden von euch. Und zwar, also was ihr aus dieser Zeit, über die wir jetzt so verschiedene Aspekte gehört haben, eigentlich an prägendes Leben mitgenommen hat oder was euer Leben nachhaltig bis heute geprägt hat. Euer Handeln, euer Empfinden.
In wenigen Worten. Ne?
In wenigen Worten, ja.
Ich kann irgendwie dazu gerade, mir fällt dazu irgendwie gerade nicht so richtig was ein, auch wenn ich könnte jetzt noch 13 Anekdoten vielleicht erzählen oder irgendwas sagen, aber eigentlich ist mir gerade, als Sie, Herr Krüger, geredet haben, ein anderer Moment auch in dem Film aufgefallen, den, glaube ich, Olat gesagt hat, nämlich wie wichtig diese Sozialarbeiter waren, die durchgehalten haben. Also es gab sie und so, aber viele, also wissen wir ja vielleicht auch selber noch so aus eigener Erfahrung, Kinder sind krass und Jugendliche noch viel krasser. Und ich frage mich eigentlich, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber wenn es das noch nicht gibt, würde ich ja die Forderung stellen, Berlin bräuchte eigentlich, hat ja viele Denkmäler, viele Reiter, viele Soldaten, Brücken. Also ich bin zum Beispiel nach West-Berlin gekommen, Jahre nach der Wende, und hatte Angst vor Nazis, aber vor den Alten. Also ich bin durch West-Berlin gelaufen mit so einem, keine Ahnung, ja, so der Schauer der Geschichte. Aber vielleicht wäre, ich weiß nicht, ob es das gibt, gibt es ein Denkmal für den Sozialarbeiter, den Straßenarbeiter in Berlin? Offenbar nicht. Also ich finde, könnte man ja mal angehen, eine Petition starten für ein Denkmal für den Straßenarbeiter, wenn das der richtige Ausdruck ist, in Berlin, weil offensichtlich, jedenfalls nach Ihrer Analyse, hat er dazu beigetragen, dass Berlin heute so geil ist wie kaum eine andere Stadt.
Gibt es noch jemand hier auf dem Podium, der diese Forderung von Doris also toppen kann?
Also ich fand an dem Film ziemlich interessant, sozusagen das Gangway oder überhaupt die Straßensozialarbeit sozusagen mit der Szene, an der sie arbeitet, total durchlüftet und durchwachsen ist. Das heißt, da ist sozusagen der Nachwuchs von Gangway kommt eigentlich aus der Klientel derer, die man sozusagen betreut und begleitet. Und das finde ich ist ein interessantes Phänomen, dass das quasi kommunizierende Röhren sind. Ja? Also sozusagen, es atmet rein. Und da kannst du nur sagen, also einer meiner Favorite-Wahlsprüche in den 90er Jahren war, Kopf hoch, nicht die Hände. Das war, glaube ich, von der Linkspartei, oder PDS hieß sie damals. Aber das war, der Spruch war richtig gut. Also es war sozusagen so dieses Durchhalten und auf neue Solidaritäten setzen, auf Perspektiven zu setzen, eine andere Stadt sich zu erarbeiten. Und dafür haben viele Leute geschwitzt und ganz schön eingesteckt. Und das sollte man wirklich erinnern. Und deshalb sind die 90er Jahre wirklich sehr hart gewesen auf der einen Seite. Aber sie haben ein großes Verdienst, weil sie die Stadt anders gemacht haben.
Ja, ich weiß nicht, ich sage es einfach, also was wir mitnehmen aus diesen Jahren, sagt, war jetzt die Frage. Ein paar Sachen nehme ich mit und eine davon ist, dass jede Gesellschaft, die das hinnimmt oder aktiv befördert, dass die Institution Schule, die für Kinder und Jugendliche einfach eine immense Bedeutung hat, vor die Hunde geht, ist selber schuld an allen Folgen, die es nach sich zieht. Im Osten sind die Schulen einfach mit Füßen getreten worden. Die Kolleginnen sind so derart gedemütigt worden. Viele haben den Job aufgegeben, die andere Hälfte musste sich gauken lassen und wurde als zu ossig befunden und rausgeschmissen, die anderen. Und so. Und das hat natürlich, das haben die Jugendlichen ja so gut formuliert, es gab einfach keine Erwachsenen mehr, an denen sie sich hätten orientieren können. Nein, es gab auch nicht überall einen Pfarrer in diesem Osten und es gab. Und das ist was, was sich jede Gesellschaft wirklich fett an die Wand schreiben sollte. So gräbt sie sich ihr eigenes Grab. Denn vieles wäre anders gekommen, wenn die Kinder irgendeine Orientierung hätten haben können. Also das wollte ich uns allen mit auf den Weg geben.
Also für mich persönlich kann ich natürlich sehr viel habe ich mitgenommen aus diesen Jahren, aus persönlichen Begegnungen mit Menschen, die Vernetzung über bestimmte Themen, über ob es Kunst ist, Literatur ist. Das ist, ich meine, diese Jungs haben sich über die Musik gefunden und da war, das fand ich auch ganz gut, dass der eine Rapper sagte, dass er das nie für möglich gehalten hätte, was für Räume sich da öffnen. Ich nehme für mich mit, also wenn ich diese geballte Energie sehe, dass man die Menschen, die jetzt auch zu uns flüchten und diese Wege auf sich nehmen und so viel Widrigkeiten auch auf sich nehmen, dass das sehr, sehr starke Menschen sind. Also diese Jungs waren ja sehr starke Jungs, die waren vielleicht nicht geeignet fürs Abitur, aber das waren ja sehr kreative Köpfe. Also nicht umsonst sind da so viele Rapper auch dabei rausgekommen, dass man eigentlich dieses Potenzial auch in der Jugend, also wenn es mal eben schief läuft, tatsächlich diese Kraft sehen sollte, die dahinter steckt letztendlich.
Ja, vielen Dank.
Mitnehmen nicht, aber was mich wirklich sehr negativ beeindruckt hatte, weil Thomas Krüger hat ja erwähnt, dass wir ganze Jugendliche kaum Ausbildungsplätze gefunden haben. Die Industrie hat ja in Berlin-West, muss man sagen, aber nach der Wende nicht nur abgebaut, sondern auch aufgebaut. Und ich habe wirklich Betriebsräte selber gehört, wo ich gesagt habe, Mensch, die Kollegen, die jetzt bei, weiß ich nicht wo, entlassen sind, ihr könnt doch mal die ansprechen. Ja, Safta, erst müssen wir an die Deutschen denken. Das haben wirklich Betriebsräte gesagt und das war schon ein Schock.
Da sind wir, glaube ich, mittlerweile ein Stück weiter. Mittlerweile ist, glaube ich, doch in weiten Teilen der Bevölkerung angekommen, dass die migrantischen Leute hier genauso Deutsche sind wie die anderen Migranten. Bei manchen ist sogar angekommen, dass die Ostdeutschen auch Migranten sind. Irgendwann wird auch noch ankommen, dass ein Drittel aller Deutscher Migranten sind, weil sie einfach aus den verlorenen Gebieten im Osten kommen. Das kommt dann ganz am Schluss, was ganz am Anfang hätte kommen müssen. Was für mich eigentlich aus den 80er und 90er Jahren rauskommt, mal davon abgesehen, ich weiß nicht, wer von euch das gesagt hat, das ist natürlich meine gesamte Biografie notwendigerweise, weil ich war ja nun damals jung, also worauf sonst hätte ich mein Leben aufbauen können. Ich habe für meine Begriffe drei große Angriffe auf die offene Gesellschaft erlebt. Ich erlebe gerade den vierten. Ich werde nicht aufhören, das zu verteidigen. Mit Hauen und Nägeln und allem, was mir in die Finger kommt. Vor allem natürlich mit Worten, mit Sozialarbeit, mit Musik, mit Kultur. Weil ich irgendwie eine klare Vorstellung davon habe, was uns blüht, wenn wir diesen Kampf verlieren.
Vielen Dank.
Ja, bei ihr volle Schlussworte, das ist ganz schwierig, finde ich. Mir fällt auch alles Mögliche ein. Ich versuche es mal darauf zu reduzieren. Die Sozialarbeiter, die Schule, ja, Menschen in sozialen Berufen, alle Menschen, die dafür sorgen, jeden Tag gegen viele Widerstände und teilweise ihren Kopf hinhalten und ganz viel riskieren, werden weder mit Respekt behandelt, noch gesehen, noch angemessen bezahlt. Das muss sich ändern und zwar sofort, auf allen Ebenen. Also da geht es wirklich um... Ich war jetzt gerade in Sachsen, ich bin in Brandenburg unterwegs, wie tapfer die Leute da sind und jetzt wieder sein müssen. Und sie machen es, sie ziehen das einfach durch. Dass wir einander sehen, einander Respekt zollen und alle anderen irgendwie dazu zwingen müssen, das anzuerkennen.
Ja, du hast da Anblick.
Ja, danke schön. Ich finde, Respekt zollen sind natürlich auch perfekte Schlussworte eigentlich. Stiftung Respekt, wir müssen uns Respekt zollen. Finde ich super und ist ja auch inhaltlich wirklich genau das, worum es in der Stiftung geht und auch hier bei dem Gespräch nochmal ging. Ich glaube, man merkt, die Zeit drängt jetzt, aber man merkt, dass diese Geschichte, auch die Geschichte der Wendejahre in all ihren Facetten überhaupt nicht auserzählt ist. Das finde ich auch nochmal so ganz wichtig, fand ich jetzt sehr schön, hier nochmal auf dem Podium zu hören. Es gibt so viele Facetten. Ich persönlich war Kind, als die Mauer fiel. Ich erinnere es fast mehr aus dem Geschichtsunterricht. Und es hat oft so was Abgeschlossenes. Es gibt so eine Erzählung, die weitererzählt wird. Und es gibt ganz viele Erzählungen, die nicht erzählt werden und oder wenig erzählt werden. Und deswegen ganz herzlichen Dank an euch alle, die heute ein Stück dazu beigetragen haben, einen Mosaikstein zu dieser Geschichte wieder hinzuzufügen. Genau.